Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier, ja, und heute widmen wir uns einem Thema, das nun wirklich jeden einzelnen Tischlerbetrieb in Deutschland betrifft. Denn wir schauen in dieser Folge auf die Arbeitssicherheit im Betrieb, auf Unfallschwerpunkte und auf die damit verbundenen Kosten. Bereits mit den Veranlagungsbescheiden im Herbst 2024 dürften viele Betriebe realisiert haben, dass die Beiträge zur Berufsgenossenschaft Holz und Metall kräftig steigen. Wie hoch aber dieser Sprung sein wird, wird dann in den nächsten Wochen klar, wenn die Vorauszahlungsbescheide für 2025 eintreffen. Aber warum werden Tischlereien für die Unfallversicherung nun stärker zur Kasse gebeten und warum ist es für Betriebe wichtig, ein deutlich stärkeres Augenmerk auf die Arbeitssicherheit zu legen? Mit dieser Folge der Lauschwerkstatt wollen wir die enormen Beitragssteigerungen zur BGRM ja so ein bisschen einordnen und darauf schauen, was das Tischlerhandwerk tun kann, um diesen zukünftig entgegenzuwirken. Dazu darf ich heute in der Lauschwerkstatt zwei Gäste begrüßen. Der erste ist sowohl stellvertretender Landesinnungsmeister von Tischler NRW als auch Vertreter des Tischlerhandwerks im Vorstand der BGRM. Herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt, Markus Köster.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Ja, nebendran am Mikro sitzt Guido Hees, der als Geschäftsführer der Siam GmbH Tischlerbetriebe bundesweit in Sachen Arbeitsschutz berät und unterstützt. Hallo Guido.
Ja, hallo Jens. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, Herr Köster, zumindest vom Namen her dürfte die Berufsgenossenschaft Holz und Metall den meisten Tischlerinnen und Tischlern bekannt sein. Wenn es aber darum geht, den Unfallversicherungsträger zu erklären, dürfte es möglicherweise schon ein kleines bisschen schwieriger werden. Können Sie uns daher zum Start einmal so einen ganz kurzen Überblick geben, was ist die BGHM und ja, welche Aufgaben hat sie?
Die BGHM ist unser Unfallversicherungsträger für alle Mitgliedsbetriebe. In der BGHM zusammengefasst sind neben den Holzbetrieben natürlich auch sämtliche Betriebe der Metallverarbeitung, beginnend von der Eisenverhüttung, Walzwerke, Gießereien, die gesamte Automobilindustrie inklusive deren Zulieferer, auf dem Holzbereich die Sägewerke, die Holzwerkstoffherstellung, die Möbelindustrie und das gesamte Tischler- und Schreinerhandwerk. Also wir sind im Prinzip, ist die BGM die größte einzelne Berufsgenossenschaft im produzierenden und gewerblichen Bereich. Und die Aufgabe der BGM ist, das Unfallgeschehen zu versichern. Also das Unfallgeschehen, was wir haben bei Arbeitsunfällen, bei Wegeunfällen und auch im Bereich von Berufskrankheiten. Wir treten im Grunde genommen da gemeinschaftlich auf und die BGM entschädigt die Mitarbeitenden unserer Unternehmen für entstandene Schäden in diesem Bereich.
Die Veranlagungsbescheide und auch die Mitteilungen der BGRM haben schon gezeigt, dass es ja zum Teil erhebliche Mehrbelastungen sind, die die Betriebe jetzt verkraften müssen. Wie werden die Beiträge zur BGRM berechnet und ja, warum sind die jetzt so enorm gestiegen?
Zuerst zum ersten Teil der Frage. Man muss verstehen, dass die BGRM umlagefinanziert ist. Das heißt, am Ende eines Jahres werden sämtliche Kosten der BGM, die entstanden sind, zusammengeführt und auf alle Mitgliedsbetriebe umgelegt, nach einem festgelegten Schlüssel. Dieser Schlüssel, nachdem das verteilt wird, ist für einen langen Zeitraum festgelegt, für maximal 6 Jahre. Diesen Zeitraum nennt man dann Tarifperiode. Die letzte Tarifperiode dauerte von 2019 bis 2024. Und der Verteilungsschlüssel, nachdem das verteilt wurde, nennt man den Gefahrtarif 2019. Also musste 2025 ein neuer Gefahrtarif her, beginne mit dem Abrechnungsjahr 2025. Also abgerechnet wird dann in 2026, aber die Vorauszahlung, die Erhöhung der Vorauszahlung gilt dann ab dem Jahr 2025. Die Aufstellung dieses Gefahrtarifes erfolgt nach einem engen gesetzlichen Rahmen durch die Selbstverwaltung der BGM, also in einem paritätisch besetzten Parlament, in der Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft. Grundlage der Verteilung auf die Mitgliedsbetriebe ist dabei der Grundsatz, dass Branchen mit einem höheren Unfall- und Berufskrankheitenaufkommen stärker zur Kasse gebeten werden als Branchen, die weniger derartige Fälle aufweisen. Und das Ganze immer in Bezug zu den jeweiligen Entgeltsummen, also den Lohnsummen, die die Betriebe melden. Damit auch Entwicklungen im Unfallgeschehen honoriert werden, also Verbesserungen und Verschlechterungen, ist gesetzlich festgelegt, das nach dem Neulasttarif bemessen wird. Dazu werden alle neu hinzukommenden Leistungen der Berufsgenossenschaft, also Unfallkosten, Wegeunfallkosten, Neurenten und Entschädigungen, für einen Zeitraum von 4 Jahren zusammengefasst für die einzelne Tarifstelle und ins Verhältnis gesetzt zu dem Entgelt dieser Tarifstelle, das gemeldet wurde. Der Vergleich dieser einzelnen Ergebnisse für die einzelnen Tarifstellen, also für die einzelnen Branchen, der wiederum ergibt dann den neuen Gefahrtarif. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber lässt sich leider nicht einfacher vermitteln als das, was ich jetzt hier gerade gesagt habe.
Man merkt schon, dass es dahinter noch viel, viel komplizierter ist.
Es ist auch viel komplizierter und wer möchte, kann sich das gerne also bei der BG auch in Seminaren genau erläutern lassen. Aber das muss jetzt an dieser Stelle einmal reichen, weil genauer kann man das so in dieser Kürze der Darstellung nicht darbringen.
Ja. Und wie kommt es jetzt eben zu diesen enormen Steigerungen? Heißt das, dass das Tischler- und Schreinerhandwerk so viel mehr Unfälle hat als die anderen?
Ja, das ist der zweite Teil der Frage. Uns hat die Prognose eines solchen Anstieges im Sommer 2023 erreicht. Zu dem Zeitpunkt wurde es ja notwendig, den Gefahrtarif ab 2025 zu errechnen und man hat die Daten zusammengeführt und da wurden seinerzeit die Branchenvertreter des Holzbereiches, also sowohl die Möbelindustrie als auch das Tischler- und Schreinerhandwerk, darüber informiert, dass da eine enorme Schieflage entstehen wird. Und es hat sich das Verhältnis von Neulastentschädigungen, ich habe das ja eben dargestellt, zu den Entgelten deutlich verschoben. Es gibt Abweichungen zu den anderen Tarifstellen, also zu den anderen Branchen. Da haben wir deutliche Entgeltsteigerungen gehabt bei gleichbleibenden und sinkenden Unfallzahlen. Und bei uns war das eben nicht der Fall. Bei uns ist die Situation so, dass wir stark steigende Kosten hatten in dem Bereich der Unfälle und in dem Bereich dieser Neulastbetrachtung und eben nicht so stark steigende Entgelte. Und dadurch kommt diese Verschiebung zustande, insbesondere weil wir eine ganz kleine Gruppe sind. Wir sind als Tischler, Schreiner im Vergleich in der BGM eine sehr kleine Gruppe und da kommt das mathematische Problem hinzu, dass die Größe oder unsere geringe Größe noch eher zu Buche schlägt, als wenn eine Automobilindustrie an dieser Stelle eine kleine Veränderung hat. Das heißt, es gibt insgesamt Verschiebungen in dem gesamten Tarifgefüge, die dazu führen, dass wir jetzt als Branche mehr Lasten tragen müssen als zuvor.
Im Tischlerhandwerk sind für die Berechnungen, Sie hatten das vorhin schon gesagt, gibt es diese Gefahrtarife, das sind die Stellen 9 und 10. Wie sind die definiert?
Ja, neben der 9 oder 10 gibt es noch Tarifstelle 6. Die ist auch davon betroffen. Und zwar fange ich vielleicht mit der Tarifstelle 6 einmal an. Sie umfasst die reinen Montagebetriebe. Also die reinen Montagebetriebe sind nicht Bestandteile der Tarifstellen 9 und 10. Dann gibt es in der Tarifstelle 9 sind die Betriebe, die wir klassisch als Tischler- und Schreinerhandwerksbetriebe einordnen würden an der Stelle. Mit einer Mischung aus Produktion und Montage. In der Tarifstelle 10 finden wir die Möbelindustrie und die Handwerksbetriebe mit Varianten- und Serienfertigung, bei denen die Außerhausmontage eine nicht so große Rolle spielt oder eine geringe Rolle spielt. Man kann sich das gut vorstellen, der Möbelproduktion wird fertig auf den LKW produziert an der Stelle und eben nicht montiert und so ähnlich werden natürlich einige Handwerksbetriebe können so auch behandelt werden, die eine ähnliche Leistung dann auch haben. Eine genaue Definition der Abgrenzung zwischen 9 und 10 wird aktuell zwischen den Verbänden der Möbelindustrie und des Tischhandwerks noch neu ausgehandelt.
Sie sagten das schon, also, oder wir haben das vorhin gehört, die Beitragsberechnung ist verhältnismäßig komplex und hängt auch, wie Sie sagten, immer von dem Arbeitsentgelt des jeweiligen Betriebes ab. Also man kann jetzt nicht sagen, es erhöht sich für den Betrieb um Summe X, sondern das hängt immer in dem Verhältnis. Kann man denn sagen, um wie viel Prozent sich die Beiträge in diesen beiden Gefahrentarifklassen erhöhen?
Ja, das ist festgelegt, also ist beschlossen. In der Tarifstelle 9, das ist ja das klassische Tischler-Schreinerhandwerk, werden wir eine Erhöhung um 65% haben, in insgesamt 3 Stufen im Abstand von jeweils 2 Jahren. In der Tarifstelle 10, das sind die Möbelfertiger, die Serienfertigung Möbel, eine Erhöhung um 45%, ebenfalls in 3 Stufen. Und in der Tarifstelle 6, da haben wir eine Erhöhung um 12%, die dann in einer Stufe erfolgt. Aber man muss dazu zum Beispiel sagen, dass in der Tarifstelle 6 auch der gesamte Metallbau drin ist. Also die Schlossereien und die Metallbauer, die sind auch in der Tarifstelle 6. Das heißt, die sind auch in der gleichen Höhe belastet wie wir als Tischler und Schreiner, vielmehr wie die Montagebetriebe. Also das ist ungefähr eine gleiche Belastung, die wir haben mit den Schlossern. Also wir sind da jetzt nicht irgendwie ganz woanders unterwegs, sondern wir haben die gleiche Belastung wie andere montagenahe Gewerbe auch.
Die Unfallquote ist da, wie Sie schon sagten, ein maßgeblicher Faktor eben für die Berechnung der Beiträge. Das Tischler- und Schreinerhandwerk lag hier dann in den vergangenen Jahren deutlich und teilweise so doppelt so hoch wie der Durchschnitt der BGHM. Woran liegt das?
Ja, Durchschnittszahlen sind natürlich immer ein bisschen schwierig zu erläutern. Man muss natürlich dazu sagen, in der BGHM sind versichert auch große Industriebetriebe, also Automobilindustrie oder Automobilzulieferindustrie mit fest definierten Arbeitsplätzen, mit ganz genau exakten Arbeitsabläufen, da ist natürlich eine ganz andere Unfallwahrscheinlichkeit da. Also deutlich geringer als wir, die wir im Handwerk auch ständig wechselnde Arbeitsplätze, ständig wechselnde Situationen haben an der Stelle. Das hat einfach damit zu tun, dass das ganze Gefüge unserer Arbeit ein ganz anderes ist. Und im Durchschnitt wird halt der Durchschnitt gebildet aus allen in der BGHM versicherten Unternehmen. Deswegen ist der Durchschnitt die eine Seite. Vielleicht muss man mal den Durchschnitt sehen, der bei den Handwerksgewerken untereinander existiert. Und da habe ich ja gerade schon darauf hingewiesen, zum Beispiel haben die Metallbauer und Schlosser die gleiche Unfallhöhe wie wir. Also die sind jetzt auch nicht besser und sind mit uns durchaus vergleichbar. Besser als wir ist das SHK-Gewerbe zum Beispiel und besser als wir sind auch die Kfz-Werkstätten. Die haben eine geringe Unfalllast. Das kann man sich aber auch wieder vorstellen. Eine Kfz-Werkstatt hat keine Montage an der Stelle und das sind letztendlich auch sich immer wiederholende Tätigkeiten, die da durchgeführt werden an den Fahrzeugen. Insofern ist der Durchschnitt immer etwas, wo man ein bisschen vorsichtig mit sein muss, aber von der Berechnung der Beiträge her spielt das natürlich eine entscheidende Rolle, wenn wir doppelt so viele Unfälle haben wie die anderen.
Ich denke, das Problem ist auch, dass wir halt im Tischler-Schreinerhandwerk auch wieder mit viel gefährlicheren Maschinen arbeiten, als es jetzt ein SHKler oder eine Kfz-Werkstatt macht. Dementsprechend muss man da natürlich schon ein ganz anderes Augenmerk auch auf die Sicherheit legen, ne? Und ist halt bewiesen, dass gerade Junggesellen und Altgesellen besonders von diesen schweren Unfällen betroffen sind. Liegt wahrscheinlich daran, dass Junggesellen nach der Prüfung direkt glauben, sie wären King of jeder Maschine und können alles. Und die Altgesellen ist einfach so, dass die irgendwann halt betriebsblind werden. Sie machen
die Routine.
Sie machen jahrelang das Gleiche, denken auch dann nicht mehr drüber großartig drüber nach, was kann an der Maschine überhaupt passieren, welche Gefahr besteht und dementsprechend können da halt dann relativ schnell Unfälle passieren.
Du bist ja auch in vielen Betrieben unterwegs, weißt, wo da was an Unfällen passiert. Wo gibt's denn da Unfallschwerpunkte?
Ja, wie gesagt, ich habe Gott sei Dank in meiner Tätigkeit noch keinen schweren Unfall gesehen. Aber es ist natürlich klar, die Kreissäge ist einer der Hauptschwerpunkte. Ja, auch weil die Benutzung halt nicht so ist, wie es eigentlich sachgerecht sein sollte. Das heißt, verschiedene Schutzeinrichtungen werden nicht benutzt, unter anderem die Spanhaube. Ich sehe kaum einen Betrieb, bei dem die Spanhaube so genutzt wird, wie es eigentlich vorgeschrieben ist. Das heißt, sie steht meistens viel zu hoch. Wenn man 45-Grad-Schnitte macht, die wenigsten nutzen dann wirklich diese Schräghaube, die es dann dafür auch gibt. Es ist halt lästig. Ne? Und viele sagen auch, okay, ich muss halt beim Schneiden auch sehen, was ich schneide, ne? Wie ich da an der Maschine arbeite. Wobei man dafür eigentlich die Anschläge hat, um alles einzustellen. Ne? Dann kann man sich das am Anfang einmal anschauen. Dann sollte die Spanhaube eigentlich ganz unten sein, um dann eben möglichst nicht mit den Fingern ranzukommen oder dass irgendwelche Späne einem ins Auge fliegen oder was halt eben noch alles da passieren kann. Aber es ist halt, ne, im Tagesgeschäft geht sowas ganz schnell unter. Das ist, wie du gerade sagtest, diese Routine, die man eben im...
Ich mach mal schnell eben.
Oder vielleicht auch sogar Druck von oben, dass der Chef sagt, boah, das muss heute noch raus, mach mal jetzt, ne, gib Gas. Und eigentlich will man gar keine Überstunden machen und es muss aber doch fertig werden. Also das sind halt so Dinge, die passieren. Also man kann es, glaube ich, nie ganz ausschließen, aber ich glaube... Einfach indem man sich das immer wieder vor Augen führt, ne, dass es eben gefährlich ist, dass es gefährliche Maschinen sind, genauso die Abrichte, ne, das sind halt Dinge, im großen Teil davor schützen, dass was passiert, aber man muss halt dieses Bewusstsein dafür haben. Und wenn dieses Bewusstsein nicht mehr da ist, was eben, ne, bei Junggesellen ist, die eben meinen, sie könnten alles, oder bei Altgesellen, die einfach nicht mehr drüber nachdenken, dann passiert halt auch schnell was. Ja. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir haben, ne, dass eben diese, gar nicht mal die Häufigkeit dieser Unfälle, aber gerade an diesen Maschinen, ne, klar, wenn du in so ein Sägeblatt reingreifst, ist klar, dass es eben nicht nur eine Bagatellverletzung ist, sondern wenn du Pech hast, verlierst du halt eine ganze Hand oder mehrere Finger.
Also Kreissäge und Abrichte sind schon die, wo du sagen würdest, das sind schon die Schwerpunkte.
Das sind schon die Schwerpunkte, ne? Weil alle anderen Maschinen sind eigentlich so geschützt, so abgedeckt, ob es eine Dikte ist oder in der Regel auch eine Fräse, wenn man sie richtig bedient. Ne? Klar, hängt immer von der richtigen Bedienung ab, aber auch eine Tischfräse kann natürlich durchaus sehr, sehr gefährlich sein. Wobei das, glaube ich, da ist die Gefahr halt so offensichtlich. Ne? Wenn das offene Messer sich da dreht, ist jedem klar, dass man da möglichst nicht drankommt. Und die benutzt man in der Regel auch nicht so häufig wie jetzt eine Kreissäge zum Beispiel.
Dabei ist Unfall ja jetzt nicht unbedingt gleich Unfall. Also ich sag mal, ein Schnitt in den Finger mit einem Cuttermesser hat in der Regel weniger schwerwiegende Folgen als jetzt ein Unfall an der Tischfräse oder der Abrichte. Welche Bereiche fallen denn da besonders schwer ins Gewicht? Also nicht nur in Bezug auf die Kosten für die Unfallversicherung, sondern dann ja auch hinsichtlich von Ausfallzeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Das ist ja im Prinzip das, was ich gerade schon gesagt habe. Ne? Im Endeffekt, die Schwere dieser Arbeitsunfälle bedingt das ja alles. Ne? Also wenn ich mich mit dem Cuttermesser schneide, ist es unheimlich schmerzhaft. Es blutet extrem viel. Aber in der Regel kann man weiterarbeiten. Da kommt ein Pflaster drüber, ein Verband vielleicht, je nachdem, wie es ist. Und dann kann man weiterarbeiten. Wenn du mit der Hand in die Kreissäge kommst, fällst du definitiv länger aus. Und auch das ist halt was die Unternehmer im Blick haben sollten, diese Ausfallzahlen. Das ist ja nicht nur, dass das ärgerlich ist, weil der Mitarbeiter sich in die Hand geschnitten hat, hoffentlich nicht mehr. Aber diese langen Ausfallzeiten, die dann da hinzukommen, ne, das ist ja für den Unternehmer doppelt tragisch. A, hat er keine Arbeitskraft mehr, B, muss er ja trotzdem das irgendwie auffangen. Ne,
und die Beiträge erhöhen sich jetzt.
Jetzt dadurch. Ne, und deswegen gibt es halt viele Ansatzpunkte irgendwo. Genau das Gleiche ist auch, ne, Leiternunfälle, die sind auch gleichbleibend hoch. Ne, wenn man jetzt irgendwo auf der Baustelle ist und auf eine Leitern klettert und dort verschiedene Arbeiten durchführt, auch da sollte man halt immer überlegen, wie dringend ist es denn, dass ich diese Leiter benutze, oder geht es nicht doch vielleicht besser mit einem Gerüst, was halt viel, viel sicherer ist. Aber es ist halt aufwendig, ne? Dann kommt wieder der Kostenfaktor, die Zeit mit ins Spiel. Habe ich die Zeit, mir so ein Gerüst aufzubauen auf der Baustelle? Habe ich den Platz? Habe ich überhaupt ein Gerüst? Das sind also all so Punkte, die da irgendwo mit reinspielen. Aber es ist halt, wie gesagt, man muss halt immer auch an die Ausfallzeiten denken, wenn eben Mitarbeiter lange ausfällt.
Wir müssen vielleicht dabei auch ein bisschen die Aufwand-Nutzen-Quote etwas im Blick behalten. Also es ist relativ wenig Aufwand, die Leitern im Betrieb zu prüfen und die mal auszusortieren, die einfach auch aussortiert gehören an der Stelle. Das kostet nicht viel Geld, man hat aber einen riesen Nutzen davon, denn Unfälle, Stolpern, Stürzen oder Absturzunfälle von Leitern, das sind in der Regel Unfälle, die immer zu einem langen Ausfall eines Mitarbeiters führen. Also wenn ein Mitarbeiter nicht weiß, auf welcher Stufe er steht und zwei Sprossen nach unten geht und eine Sprosse fehlt bei einer Leiter, dann hat er sofort irgendeine Bändersituation oder Haxen gebrochen oder stürzt und bricht sich die Hand. Das ist ganz schnell passiert an der Stelle. Es ist absolut vermeidbar und es erzeugt wahnsinnige Ausfallzeiten, die natürlich neben den Kosten bei der WG, die auch da sind, in erster Linie aber eigene betriebliche Kosten verursachen an der Stelle, die ein Vielfaches höher sind als das, was er als WG-Beitrag bezahlt. Wir haben das mal ausgerechnet. Wir haben zum Beispiel bei einem Unfall bei einer Standardmaschine eine durchschnittliche Ausfallzeit von 42 Arbeitstagen. Und da kann jeder für sich selber mal ermitteln, was bedeutet das, wenn ein Mitarbeiter im Durchschnitt 42 Arbeitstage ausfällt. Was das für ihn an Kosten betrieblicher Art verursacht und auch entgangene Leistungen, die er im Betrieb nicht abrufen kann.
Gibt es denn irgendwas, was man sagen kann, das können die Betriebe sofort umsetzen, um eben das Thema Sicherheit zu erhöhen?
Das eine ist, ne, was der Köster gerade sagte, zum Beispiel Leitern prüfen lassen. Wobei ein Tischler baut halt in der Regel auch schon mal eine Leiter selber. Dementsprechend geht man davon aus, dass halt jeder Tischler auch eine Leiter selber prüfen kann. Aber wie gesagt, man muss halt einfach mit offenen Augen drangehen. Jeder weiß, wie eine Leiter auszusehen hat. Und wenn eine Leiter halt nicht mehr standsicher ist, sollte auch der Mitarbeiter selber sagen, immer, da gehe ich nicht mehr drauf. Chef, besorg mir eine neue Leiter und dann können wir weiter drüber reden. Es ist halt oftmals, ist es tatsächlich einfach nur ein gesunder Menschenverstand, den man zutage nehmen muss. Und ansonsten eben die ganzen Schutzausrüstungen, die der Betrieb in der Regel zur Verfügung stellt, dann auch zu nutzen. Das ist immer gut, dass alles schnell gehen muss, dass man jahrelang an so Maschinen arbeitet. Aber wie gesagt, in der Regel sind alle Schutzausrüstungen vorhanden irgendwo, auch wenn sie nicht immer direkt bei den Maschinen sind. Also ich sehe oft genug, dass irgendwelche Schutzausrüstungen abmontiert sind. Und dann frage ich dann, wo sind sie denn? Ja, die haben wir irgendwo, müssen wir mal eben suchen. Ja, und dann gehen wir auf Suche, dann gibt's die auch. Aber sind halt nicht dran, weil es halt lästig ist. Es dauert in der Regel länger. Manche sind tatsächlich auch nicht praktikabel. Ich habe auch schon bei einigen Maschinen was gesehen, wo der Unternehmer mir sagte, mit den Schutzausrüstungen kann ich nicht arbeiten, weil es geht halt nicht mehr. Ne? Die Arbeit funktioniert dann nicht mehr. Dann muss man sich aber irgendwo schlau machen, was es da für Alternativen gibt. Und nicht einfach sagen, okay, dann baue ich jetzt diese Schutzmaßnahme ab von diesen Maschinen und arbeite dann ohne. Sondern da muss man sich tatsächlich auch, ja, im Wohle seiner Mitarbeiter schlau machen, wie kann ich denn sonst sicher sein, dass es dann nicht zu einem Arbeitsunfall kommt.
Also wichtig ist es, den Leuten vor Ort die Ausrüstung zur Verfügung zu stellen und die Leute, die an den Maschinen arbeiten, auch entsprechend zu sensibilisieren. Mhm. Wie können denn Betriebe in Sachen, ja, Arbeitsschutz, Unfallvermeidung unterstützt werden dabei?
Also ein Hauptthema ist immer Unterweisung. Das ist immer ganz wichtig, auch wenn viele sagen, was soll ich meinem Altgesellen dann an der Kreissäge noch erzählen? Aber da sind wir wieder bei dem gleichen Problem, dass halt gerade so die Altgesellen sagen, ich weiß alles, ne, aber der neueste Stand der Technik, den wissen sie eventuell nicht. Das heißt, sie arbeiten seit 20 Jahren vielleicht auch nicht ganz richtig, auch wenn es in den 20 Jahren vielleicht noch nie zu einem Unfall gekommen ist. Aber dementsprechend sind halt gerade diese Unterweisungen sind also essentiell wichtig, dass man wirklich sagt, ich als Unternehmer oder meine verantwortliche Person erzählt den Mitarbeitern, wie sie halt richtig und sicher arbeiten sollten. Nächstes Thema ist auch Ordnung, Sauberkeit. Wie oft hat man das, dass man einfach in der Werkstatt stolpert, weil irgendwas im Weg liegt oder man irgendwelche Sachen nicht rankommt? Das ist auch ein ganz großes Thema, was ich oft habe bei meinen Kunden, dass ich einfach sage, okay, hier könnte mal wieder ein bisschen weggeworfen werden, aufgeräumt werden.
Ja, man muss generell dazu sagen, es ist davon auszugehen, dass die Mitarbeiter Unfälle nicht vorsätzlich herbeiführen, sondern dass es in der Regel eine Form von Unachtsamkeit und aber auch eine Form von Nichtwissen ist. Also es gibt ganz viele Dinge, wo die richtige Handhabung einer Maschine mit einer Vorrichtung den Mitarbeitern gar nicht bekannt ist. Und dieses Unwissen mag nicht unbedingt jeder preisgeben sofort. Das heißt, da darf einem keinen Zacken aus der Krone brechen, einfach mal nachzufragen, vielleicht mal ein Lehrvideo zu schauen, vielleicht sich auf dem Tischler-Campus zu bewegen, vielleicht da mal nachzuschauen, wie macht man das richtig an der Stelle. Ein klassisches Beispiel ist, wir haben ganz häufig auf Abrichten neue Abdeckvorrichtungen drauf. Ja, aber die meisten Gesellen können damit gar nicht umgehen, weil sie gar nicht wissen, dass es eine ganz andere Handhabung gibt an der Stelle. Da gibt es wunderschöne Lehrvideos, die man sich anschauen kann. Wenn man weiß, wie das geht, mit dieser Vorrichtung umzugehen, dann ist das auch einfach. Aber ganz viele wissen das einfach nicht. Oder da muss also einfach das Wissen vermittelt werden, durchaus innerhalb eines Betriebes, und dann fällt vieles auch leichter. Und dann gibt es eigentlich kein grundlegendes Problem. Und ich kann nochmal appellieren, Ordnung und Sauberkeit ist wie immer ein hohes Gut und sicherlich die erste und wichtigste Maßnahme, wenn man nicht stolpern kann, weil nichts rumliegt, kann man nicht stolpern.
Ich glaube, ein Problem ist auch, dass ja, ne, wenn man aus einem TSM-Lehrgang rauskommt, aus diesem Maschinenlehrgang in der Ausbildung, da sind halt in der Regel relativ moderne Maschinen. Ne? Und wenn ich so in meinem Kundenstamm rumgucke, was die teilweise für Maschinen haben, die dann aus den 60er, 70er Jahren sind, das ist halt ein ganz anderes Arbeiten an diesen Maschinen als bei der ÜBL. Und auch nochmal wichtig zum Thema Unterweisung, dass der Unternehmer wirklich dann in seinen Maschinen, die er vor Ort hat, die Mitarbeiter unterweist und dann auch wirklich versucht, eben alle Schutzausrüstung oder Schutzmaßnahmen vorzuhalten, die es für diese Maschine gibt. Und gerade wo wir gerade für die Abrichte, für die Messerwelle gesprochen haben, da sehe ich manchmal diese schönen alten grünen Maschinen wirklich aus den 60er, 70er Jahren, wo mir der Unternehmer sagt, ja, wie soll ich denn da so ein Messerschutz drüber bauen? Ne? Mhm. Ich sage, gut, das ist dann jetzt auch nicht meine Aufgabe. Aber es muss halt nach dem heutigen Stand der Technik nachgerüstet werden. Das steht so drin in den Vorschriften. Und diesen Bestandsschutz, den viele glauben, den es noch gibt für so Altmaschinen, den gibt es halt nicht mehr.
Die BGRM ist der Unfallversicherer, aber kümmert sich auch um die Prävention, um die Präventionsarbeit in Sachen Arbeitsschutz. Wie unterstützt die BGRM Betriebe? Sie hatten das gerade gesagt, mit Lehrvideos. Was gibt es ansonsten noch so?
Also erstmal grundsätzlich gibt es bei der BGRM eine ganze Menge verschiedener Lehrgänge, die einzelne Mitarbeiter aus den Betrieben besuchen können, um als Multiplikatoren dort tätig zu werden. Da gibt es ein Angebot. Also wenn ein Unternehmen sich dazu entschließt, jemanden zu schulen, der damit richtig umgehen kann, Angebot ist da. Das ist auch schon bezahlt mit den Beiträgen. Also man muss das nicht extra bezahlen. Da bekommt man hinterher entsprechend auch ein Zertifikat. Und ganz bestimmt ist es so, wenn ein Präventionsbediensteter kommt und sieht, dass jemand da war, wird einem das hoch angerechnet. Das ist der erste wichtige Punkt. Ansonsten kann man immer bei Fragen natürlich an die BGRM herantreten. Wenn man etwas Spezielles hat, was man nicht weiß, wie man das genau machen soll, kann man das machen. Auch die gesamte Plattform der Gefährdungsbeurteilung an den einzelnen Maschinen, eine Online-Gefährdungsbeurteilung vergleichbar und ähnliches, ist inzwischen auch alles bei der BGRM erhältlich. Es ist natürlich manchmal noch ein bisschen sperrig im Vergleich zu SIAM, also zu einem Tool, was wir vom Fachverband aus entwickelt haben. Aber es ist da und man kann sich da auf jeden Fall langhangeln. Und es gibt wirklich eine Vielzahl von Lehrvideos, Filmen, gedruckten Materialien, die anleiten, wie damit umzugehen ist. Und dann kann man auch einen Präventionsbediensteten ansprechen, der kommt und einem das eventuell noch aushändigt. Was nicht mehr gemacht wird, ist, dass das direkt vorgemacht wird an der Stelle. Da muss man sich schon selber drum kümmern.
Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass die Präventionsmitarbeiter ja auch rauskommen. Ne? Wenn man die wirklich anruft, wahrscheinlich nicht sofort wie überall. Aber das ist das, ich höre das auch immer wieder bei meinen Betrieben, dass sie sagen, ja, früher kam die BG ja raus und hat mir Tipps gegeben, wie ich es besser machen kann, wie es richtig ist. Dann sage ich, ja, dann hast du mal angerufen bei der BG, dass mal einer vorbeikommt? Nö, früher kamen die ja auch so. Ne? Also ich glaube, das ist auch einfach ganz wichtig, dass man da nochmal dieses Gefühl auch gibt, okay, die BG ist ja wirklich für uns da, ne? Für unsere Betriebe, um denen auch zu helfen und nicht nur als böse BG, die immer irgendwo draufhaut, weil irgendwas nicht so richtig ist. Sondern dass man wirklich auch sagt, okay, ich rufe halt auch mal an, wenn ich eine Frage habe.
Aber wenn ihr von Siam in die Betriebe rausfahrt und euch das anschaut, dann kriegen die von euch ja auch entsprechend ein bisschen Tipps wahrscheinlich, ne?
Ja, natürlich. Das ist, finde ich ja auch immer, das ist immer das, was ich sage. Ich finde es immer ganz wichtig, dass eigentlich mal ein Betriebsfremder über den Betrieb guckt, ne? Weil man selber wird halt relativ schnell betriebsblind, ne? Das ist irgendwann normal. Und wie oft ist das, dass ich dann durch die Betriebe laufe und sage, was ist denn hier, ne? Warum stehen die Platten denn da ungesichert an der Seite? Ah ja, stimmt. Ja, eigentlich stimmt, mache ich das. Ich sage das auch immer, dass sie weg müssen, die Platten. Aber wie es so ist, ne, im Alltagsgeschäft geht sowas halt unter. Mhm. Deswegen ist das immer ganz wichtig. Also wir bieten ja nicht nur die ganzen Gefährdungsbeurteilungen, was Herr Köster gerade gesagt hat, die es ja auch bei der BG im Prinzip gibt. Ne? Bei uns ist es alles ja in dieser Plattform drin, in diesem Siam-Portal, wo eben alle nötigen Dokumentationen drin sind. Wir reden ja immer von Entbürokratisierung. Das ist im Arbeitsschutz bisher leider noch nicht angekommen. Wir müssen so vieles dokumentieren. Und leider Gottes ist es so, wenn der Unternehmer wirklich rein nach dem Arbeitsschutz arbeiten würde, muss er eigentlich jemanden einstellen, ne? Sonst funktioniert es auch gar nicht mehr anders. Und das ist eben diese große Hilfe, die wir bei Siam haben, die wir den Unternehmen und unseren Kunden eben bieten, dass man wirklich sagt, wir haben alle vorgeschriebenen Dokumentationen in dem Siam-Portal drin, von Gefährdungsbeurteilungen zu Betriebsanweisungen, Sicherheitsdatenblätter, Unterweisungsthemen und. All das, was wirklich vorgeschrieben ist, findet man dann in dem Siam-Portal drin. Und man hat halt unsere fachliche Unterstützung. Und das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht nur sagt, wir geben euch hier ein Tool, was ihr nutzen könnt, um schon mal den rechtlichen Bereich der Arbeitssicherheit abzubilden, sondern tatsächlich, wir kommen auch gerne in die Betriebe, schauen uns die an und geben hilfreiche Tipps, weil wir haben halt, ne, durch diesen Branchenfokus, dass halt die Tischler unser Hauptklientel ist, sehen wir halt ganz viele Unterschiede von ganz guten Betrieben zu Betrieben, wo ich am liebsten die Augen zumachen würde und rückwärts wieder rausgehen würde. Aber auch solche Betriebe müssen halt beraten werden, ne? Ja, um halt gerade auch diese Unfallzahlen runterzubekommen, dass man wirklich sagt, okay, gerade du hast Bedarf. Ne? Ich finde es immer schön, wenn ich in Betriebe reinkomme, die toll aussehen, die aufgeräumt sind. Freue ich mich drüber, aber eigentlich freue ich mich viel mehr über Betriebe, die anfangs ganz furchtbar aussehen und die dann nach unserer Begehung oder nach meiner Begehung dann sagen, ja, ich weiß, ich habe ganz viel zu tun und gut, dass ich diese Maßnahmen und Aufgaben jetzt habe, die du mir gegeben hast, ich werde daran arbeiten.
Ja, aber man muss auch noch eins dazu sagen. Siam ist eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe. Also wenn man mit Siam arbeitet, sollte man sich bewusst sein, dass man im Grunde genommen diese Dinge doch auch selber in die Hand nehmen muss. Siam unterstützt das sehr stark und leitet einen auch an, wie man es machen muss. Aber prinzipiell lebt Siam davon, dass das im Unternehmen gelebt wird. Ja. Wir wissen, wir haben einige Kandidaten, die das so ähnlich handhaben, wie man das früher gemacht hat. Einmal ausfüllen, drucken, lochen, abheften. Das ist aber nicht das Tool, mit dem wir da arbeiten wollen, sondern es ist gelebter Arbeitsschutz in den Betrieben und es ist Hilfe zur Selbsthilfe, zu wissen, wie man damit umgehen muss, wie man es machen muss, um das zu einem lebendigen System zu machen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das immer wieder erklärt und dass es nur dann auch richtig sinnvoll funktioniert an der Stelle.
Wichtig ist es ja wahrscheinlich auch, das schon möglichst früh in der Ausbildung dieses Bewusstsein zu implementieren. Klar, es gibt die TSM-Lehrgänge und so weiter, aber gibt es denn darüber hinaus noch Möglichkeiten, diese Sensibilität noch mehr zu schärfen, ich sag mal von Anfang an?
Die Sache ist einfach, hängt natürlich auch von den Mitarbeitern im Betrieb ab. Aber es ist natürlich, wenn du Mitarbeiter hast, die nicht einsehen wollen, dass so Maschinen eben nach dem Stand der Technik besser arbeiten oder zu bedienen sind, wird es natürlich auch für Auszubildende schwer, das in ihrem Unternehmen umzusetzen, was sie in so einem TSM-Lehrgang lernen.
Vielleicht muss man da mal zu bedenken geben, dass es sehr häufig so ist, dass die Auszubildenden in den TSM-Lehrgängen eigentlich lernen, wie es richtig gemacht wird. Dann kommen sie mit diesem Wissen in die Betriebe rein und da wird ihr Wissen dann ignoriert, beziehungsweise wird zum Teil auch dann einfach auch negiert oder klein gemacht an der Stelle. Nach dem Motto, das haben wir immer schon so
belächelt, gemacht. Ja.
Das wird belächelt. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt, den wir ja auch von Verbandseite jetzt angehen werden. Weil in den Betrieben ist das dann auch wiederum nur bedingt Vorsatz. Es hat einfach auch viel mit Nichtwissen zu tun an der Stelle. Wir haben eine große Menge an Bestandsmitarbeitern, deren eigener TSM-Lehrgang ja bis zu 45 Jahren zurückliegt. Also die im Grunde genommen die moderne Entwicklung zum Teil gar nicht mitgemacht haben und auch vielleicht die neuen Regelungen gar nicht mitgemacht haben. Ich habe das ja zur Verbandstagung durch Stellen von ein paar Fragen feststellen können, dass auch die Chefs, die da saßen, nicht alles immer genau wussten. Woher auch? Ja, in vielen Fällen sind sie gar nicht mehr in den Betrieben selber tätig, aktiv an den Maschinen. Oder wenn sie tätig sind, haben sie ihr Wissen auch aus ihrer Meisterschulzeit oder aus ihrer TSM-Lehrgangszeit sozusagen. Und ich glaube, dass da enorm was aufgefrischt werden muss, um die alle in den Stand zu setzen, den wir heute haben, damit auch dann die Auszubildenden, wenn sie aus dem TSM-Lehrgang kommen, Akzeptanz finden, indem sie an die Dinge herangehen. Also klassisches Beispiel, Fritz und Franz, ja, ist eine Sägehilfe, die sehr wichtig ist. die auch in fast allen Betrieben vorhanden ist, aber die viele gar nicht nutzen, weil sie das nicht gelernt haben, damit umzugehen, wofür das notwendig ist. Und das muss man einfach erlernen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt verschiedene Maßnahmen, die ein Betrieb relativ preisgünstig sofort machen kann. Ja, ich denke zum Beispiel an persönliche Schutzausrüstung. Es gehört sich eigentlich, dass jeder Mitarbeiter seine eigene persönliche Schutzausrüstung hat. Also sein Gehörschutz, seine Schutzbrille an der Stelle und ich würde sogar auch sein persönliches Cuttermesser dazu zählen. Und wenn die dann auch noch alle gleich sind im Betrieb, dann gibt's auch weniger Unfälle, weil nicht irgendwelche Messer, irgendwelche Dinge genutzt werden, die sich gar nicht gehören. Und wenn jeder seine Schutzbrille hat, dann setzt er die auch auf. Wenn ich zusätzlich noch eine Schutzbrille an jede Säge hänge an der Stelle, dann kann ich entweder die nehmen, die ich in der Werkzeugkiste habe, oder ich nehme die an der Säge hängt. Auf jeden Fall setze ich eine Schutzbrille auf. Ich kann für meinen Betrieb nur sagen, dass es zu einem unheimlichen Wandel geführt hat, dass die ganzen Arbeitsgänge heute nicht mehr ohne Gehörschutz und Schutzbrille gemacht werden. Und das ist relativ schnell passiert, nachdem wir das entsprechend einfach mal gemacht haben.
Was ich auch schon mal meinen Kunden sage, ist halt, ne, gerade wenn sie Auszubildende haben, die gerade auf dem TSM-Lehrgang waren, hängt natürlich immer von der Persönlichkeit auch des Auszubildenden ab, ne? Dass man sagt vielleicht, okay, ne, der kommt gerade von der Ausbildung, der kann am besten erklären, wie so eine Maschine eigentlich funktioniert. Ne, lass den doch einfach mal die Unterweisung machen. Also wie gesagt, es hängt immer davon ab, wie der Auszubildende persönlich drauf ist. Der Unternehmer muss trotzdem dabei sein. Ne, er kann ja jetzt nicht einfach laufen lassen und sagen, ja mach mal, sondern muss schon natürlich, er hat immer die Verantwortung, er kann die Verantwortung ja auch nicht abgeben. Aber sowas finde ich immer ganz, ganz spannend, weil so kann der Azubi eventuell ja das Wissen, was er gerade gelernt hat, auch an die Gesellen weitergeben. Und vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der dann plötzlich sagt, oh ja, guck mal, das habe ich mal gelernt vor Jahren, aber habe ich hier noch nie so umgesetzt, weil es halt alle anderen auch nicht so umsetzen. Und dann versuchen wir es doch mal.
Herr Köster, Sie hatten das gerade gesagt, also wichtig ist es eben auch, die Altgesellenmeister zu schulen. Da gibt es jetzt ja auch ein Konzept zusammen mit der BGHM, wenn Sie da noch vielleicht ein bisschen zu erläutern könnten.
Ja, wir sind natürlich als Ehrenamtler in den Organisationen der BGHM aufgefordert worden, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir dieses Unfallgeschehen jetzt in den Griff bekommen. Und wir haben versucht, das zu analysieren anhand der Unfallzahlen, der tatsächlichen Unfälle, die da sind, und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass ein ganz wichtiger Faktor der ist, dass wir mangelnde Kenntnisse bei Bestandsmitarbeitern haben. Und da wollen wir ansetzen über ein neues Lehrgangskonzept, das heißt MSM. Das ist gerade in der Erarbeitung. Das Konzept ist fertig. Es wird gerade von der BG gegengeprüft. Wir werden das in Nordrhein-Westfalen im ersten Halbjahr in einigen Piloten durchführen, um dann bundesweit das ganze Thema auszurollen. Und Zielsetzung ist die, dass Multiplikatoren, deswegen auch Multiplikatoren MSM, in den Betrieben nachgeschult und ausgebildet werden im richtigen sachgerechten Umgang mit Standardholzbearbeitungsmaschinen. Sodass wir also in jedem Betrieb letztendlich jemanden haben, der weiß, wie damit umzugehen ist, aktuelle Kenntnisse davon hat. Sodass also dann wirklich dieses Wissen in den Betrieben ist, die Auszubildenden auch mit dem gleichen Wissen, das sie dann aus den TSM-Lehrgängen bringen, nicht anecken, sondern auch entsprechend dafür einen Gegenpart finden sozusagen. Und da erhoffen wir uns ganz viel von, weil wir feststellen, dass das Unwissen in der Regel das Hauptproblem ist. Gar nicht mal der Vorsatz oder gar nicht mal Nachlässigkeiten, sondern es wissen einfach viele nicht, wie man es auch machen könnte.
Gibt es darüber hinaus noch, ja, ich sag mal, finanzielle Anreize oder Förderprogramme für Betriebe, die eben besonders in Arbeitssicherheit investieren?
Also es gibt eigentlich drei Dinge, die dazu zu sagen sind. Zunächst einmal ist es so, dass wir als Branche insgesamt ja bewertet werden. Und ich habe ja eben erklärt, wie die Beitragssteigerungen sein werden und dass sie in drei Stufen erfolgen. Wir haben aktuell noch die Möglichkeit zu erwirken, dass die dritte Stufe nicht gezündet wird. Also diese letzten 22% Beitragssteigerung in 4 Jahren, dass die nicht kommen werden. Aber nur dann, wenn wir uns als Branche insgesamt deutlich verbessern. Also das ist erstmal die erste Prämisse. Das zweite ist, wenn jeder für sich selber mal überlegt, welche Kosten bei ihm der Ausfall eines Mitarbeiters verursacht, dann ist es ein Anreiz in sich, dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeitssicherheit hoch ist und dass die wenigen Mitarbeiter, die wir eigentlich noch haben, nicht auch noch durch Arbeitsunfälle ausfallen. Und gefördert wird das insgesamt noch etwas durch das Beitragsausgleichsverfahren. Also wenn wir als Branche schon gestraft sind, gibt es durchaus noch die Möglichkeit, dass der Betrieb sich innerhalb der Branche auch nochmal abhebt, indem er einen Beitragsnachlass bekommt oder entsprechend einen Zuschlag zahlen muss, wenn er eine hohe Unfallrate hat. Und bei steigenden Beiträgen wird natürlich der Nachlass auch größer und der Zuschlag auch größer. Also es ist durchaus ein kleiner Anreiz da und dieses Anreizsystem wird sicherlich in den nächsten Jahren noch stärker ausgebaut werden, um einfach innerhalb der Branche zwischen den guten Betrieben und den schlechten stärker zu differenzieren. Also es macht Sinn, sich auf den Weg zu machen und sich deutlich zu verbessern. Allein aus geldlicher Natur her auch schon.
Es gibt ja tatsächlich auch Statistiken, ne? Dieses Return on Prevent, dass man wirklich sagt, wenn man 1 Euro in den Arbeitsschutz investiert, bekommt man 2 Euro zurück. Es ist vielleicht nicht direkt monetär, aber es ist halt, ne, was Herr Köster gerade gesagt hat, die Ausfallzahlen werden halt geringer und dementsprechend bleibt am Ende das Geld auch bei einem. Ne? Und es wird halt nicht irgendwo ausgegeben in irgendwelche Versicherungen oder.
Ja, es dürfte hoffentlich jetzt klar geworden sein, dass ja ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Arbeitsschutz jedem einzelnen Tischler, jeder einzelnen Tischlerin, jedem Betrieb, ja, und im Grunde auch dem gesamten Tischlerhandwerk nutzt. Herr Köster, Sie haben jetzt noch einmal die Gelegenheit, ja, einen abschließenden Appell an Ihre Kolleginnen und Kollegen zu richten. Worauf kommt es in Sachen Arbeitsschutz jetzt an?
Arbeitsschutz ist eine Sache der Unternehmer. Arbeitsschutz ist nicht etwas, was sich von selbst regelt in den Betrieben. Und es ist ja auch nicht Sache der Berufsgenossenschaft, den Arbeitsschutz in unsere Betriebe hereinzutragen. Das müssen wir schon schön selbst machen an der Stelle. Und diese steigenden Kosten, die wir jetzt haben, die zeigen nur, was da auf uns zurollt als Lawine und welche Bedeutung das Thema insgesamt hat. Und was wir jetzt machen können, ist, dass wir diesen Arbeitsschutz ernst nehmen, dass wir ihn in unseren Betrieben leben, dass wir alles dafür tun, um diesen Arbeitsschutz sicherzustellen, um damit entsprechend die Beiträge wieder zu dämpfen, um damit die Ausfallzahlen in den Betrieben zu reduzieren an der Stelle und unseren Arbeitsplätze auch attraktiver zu machen im Vergleich zu anderen Gewerben, zu anderen Gewerken und damit wir auch in der Lage sind, zukünftig Arbeitskräfte zu generieren und dass die auch zu uns kommen, weil sie wissen, das ist ein sicherer Arbeitsplatz, da bin ich nicht gefährdet und da kann ich mein Leben lang arbeiten.
Ja, Herr Köster, Guido, vielen Dank für den Überblick über das wichtige Thema Arbeitssicherheit und auch für das Aufdröseln der ganzen Zusammenhänge zwischen den Unfallzahlen, den Beiträgen der BGHM und eben auch der Präventionsarbeit. Bleibt zu hoffen, dass es dann jetzt gemeinsam gelingt, die Zahlen und vor allem ja auch die Schwere der Unfälle in den Betrieben in den nächsten Monaten und Jahren deutlich zu reduzieren. Dankeschön.
Ja, auch vielen Dank und wie gesagt, bei Fragen und Anregungen immer gerne melden.
Ja, vielen Dank und viel Erfolg beim besseren Arbeitsschutz.
Ja, vielen Dank natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten und Streamen dieser Folge. Wer mehr über SIAM erfahren möchte, findet Informationen unter www.siam-arbeitsschutz.de. Ja, und Anregungen, Kritik und Themenvorschläge für unseren Podcast können gerne an unsere Mailadresse gesendet werden, lauschwerkstatt@tischler.nrw. Dort nehmen wir natürlich dann auch gerne Fragen rund um den Arbeitsschutz entgegen und leiten diese dann an die entsprechenden Kanäle weiter. Ich denke, das ist okay, Guido, Herr Köster.
Ja, natürlich, immer gerne.
Immer gerne senden.
Wunderbar. Und damit bleibt dann zum Schluss wie immer nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.